Heute ist der Festtag des Evangelisten Markus. Deswegen wird die Reihe der Abschnitte aus dem Johannesevangelium unterbrochen mit einem Markus-Text, der aber schon deshalb ganz gut passt, weil er im Kern auch die Glaubensfrage als Entscheidungsfrage aufgreift. Und genau darüber sprechen wir jetzt. Bernhard Riedel vom Referat Dialog und Verkündigung ist am Telefon. Herr Riedel, was wir hier jetzt hören, ist das nicht vielleicht ein wenig hart, dass die, die nicht glauben, verdammt werden?
Ja, kann man so sagen. Jedenfalls sieht das sehr hart aus, wenn man nicht im Blick hat, dass die Glaubensverweigerung eigentlich eine Entscheidung gegen die Güte Gottes ist. Im Grund wird das Leben in Fülle ausgeschlagen, das Wohlwollen Gottes abgelehnt. Leben in Fülle, das hat uns durch diese Woche bisher schon begleitet. Das ist im Grunde das, was wir mit dem Heilswillen Gottes in der Theologie bezeichnen. Die Verdammnis ist also insofern nicht etwas, das mir gegen meinen eigenen Willen widerfährt, sondern letztlich ist es die Konsequenz meiner eigenen Verweigerung und meiner Sturheit. Hart ist in diesem Fall mein Herz und ich verweigere mich der Rettung, weil ich meine oder tatsächlich besser als mein Schöpfer weiß, was mir und anderen eben gut tut. Tröstlich ist allerdings, bei diesem Gott gibt es kein zu spät für den, der sich doch irgendwann dann noch für dieses Leben in Fülle entscheidet. Und da sind wir dann wieder bei einem Kern sozusagen der christlichen Botschaft, der Möglichkeit zur Umkehr.
Wenige Abschnitte vorher hieß es ja noch, dass die Jünger flohen und aus Furcht niemandem etwas von der Auferstehung erzählten. Woher kommt denn hier der plötzliche Sinneswandel?
Es ist vielleicht ein bisschen naiv, wenn ich das sage, aber letztlich ist es die Erfahrung der Jünger, dass Jesus und seine Botschaft vom Gott des Lebens eben mit der Kreuzigung nicht erledigt waren. Sie waren höchst präsent, sie waren aktiv. Sie waren motivierend für dieses Häuflein, für diese Elf. Und das hat offenbar gegen diesen bodenlosen Frust gewirkt, der vielleicht entstanden ist, weil sie alle fürchteten, da einem Spinner hinterhergelaufen zu sein. Auch geholfen vielleicht gegen die Angst, die da herrschte. Die Angst nämlich vielleicht doch noch das Schicksal des Meisters zu teilen, also irgendwie ums Leben zu kommen. Und als sich dann der auferweckte Jesus, wie es so schön heißt, sehen lässt, dann wird eben aus diesem Häuflein Elend der Anfang jener Jesusbewegung, die sich schließlich über die ganze Welt ausbreiten wird. Und für mich heißt das, Jesus traut seinen Leuten etwas zu. Er ist sicher, dass sie jetzt die Botschaft verstanden haben. Wir hatten es ja diese Tage auch immer wieder mit dem Unverständnis, das dann eben in Unglauben mündet und so weiter. Aber jetzt haben sie es gerafft. Jetzt können sie es weiter sagen. Gott ist gut, Gott meint es gut. Und wer eine solche Botschaft hat und wem so viel zugetraut wird, der kriegt natürlich auch Flügel sozusagen. Der wird beflügelt.
Wenn wir das Ganze jetzt mal auf unsere Zeit übertragen, welche Zeichen sind es denn heute, die Gott geschehen lässt, um eben die Verkündigung zu bekräftigen?
Ja, die Frage habe ich gefürchtet. Das ist schwer und ich bin nicht sicher, dass ich da eine wirklich befriedigende Antwort habe. Nämlich auf den ersten Blick bin ich da eher geneigt zu sagen, in dieser Welt des Mammons, in der wir leben, sehe ich gar keine mächtigen Zeichen mehr im Kontext der Verkündigung. Die mag es vielleicht geben, aber ich sehe sie nicht. Wenn ich aber trotzdem versuche, genauer hinzugucken, werde ich eine ganze Reihe von kleineren und heutzutage vielleicht unscheinbareren Zeichen sehen. Und für mich persönlich, das ist mir in den letzten Jahren klar geworden, setzen die wichtigsten und die kräftigsten Zeichen nicht unbedingt die Wortverkündiger, sondern solche Christen, die so handeln, dass durch ihr Tun, durch ihr Handeln der barmherzige Gott spürbar, erfahrbar wird. Und ich habe da beispielsweise allergrößte Hochachtung für die Hospizbewegung, also für die Menschen, die Sterbende begleiten und dabei Angehörige entlasten. Und das ist ja letztlich in diesem ganzen Umfeld nur ein Beispiel. Es sind, wenn man es genau nimmt, ja viele Tausende, Zehntausende von Christen in unserem Land, die einfach handeln, sei es spontan oder sei es organisiert in Caritas oder Diakonie. Und ohne sie, denke ich, wäre es viel, viel dunkler und kälter in unserer Marktgesellschaft. Und wir wissen aus mancherlei Studien über Kirchenmitgliedschaft, dass es gerade das karitative Tun der Kirchen ist, das ihnen sehr viele Mitglieder eben auch erhält. Und das ist ein deutlicher Impuls, sowohl an Einzelne als auch eben an die Sozialverbände, da nicht nachzulassen, also im Handeln nicht nachzulassen und auch im Eintreten für die Gerechtigkeit nicht nachzulassen. Ich denke, dass das die Zeichen setzt, die heute notwendig sind und die denen, die ein bisschen nach Wunder klingen, also nach absolut Außergewöhnlichem im Text des Markus, den wir heute gehört haben, vielleicht nicht nachstehen.
Das sagt Bernhard Riedel vom Referat Dialog und Verkündigung heute am Festtag des Evangelisten Markus. Herr Riedel, für Ihre Gedanken zum heutigen Tag sage ich vielen Dank und morgen hören wir uns dann an dieser Stelle wieder.
Ja, gerne. Wiederhören.